der Organisation. Und ich denke, es ist schön, dass wir heute hier Gemeinschaft haben können am Sabbat. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft untereinander. Und auch wenn am Nachmittag nochmal Programm ist, so ist der Plan, dass wir so gegen 3:30 fertig sind. Das heißt, dass auch noch genug Zeit ist, wenn jemand dann noch ausprobieren will, wie warm der See ist. Wir können ja fragen, kann man gut baden? Sehr gut baden, okay, danke schön. Da hat schon jemand Erfahrung. Klasse, genau. Dass wir den ganzen Tag hier einfach gemeinsam verbringen können und ich freue mich, in eure Gesichter zu schauen. Jetzt ist es für die Predigt ein bisschen schwierig, weil so der Winkel für mich doch relativ groß ist. Ich hoffe, dass wir es schaffen, halbwegs aufmerksam zu sein. Ich weiß, draußen ist es immer auch, gibt viele Abwechslungen, Schiffe, die vorbeifahren. Ich hoffe, dass das, was ich sage, uns aufmerksam hält. Heute ist ja ein besonderer Sabbat. Die Elke hat heute Morgen den Bibeltext gelesen, den heute wahrscheinlich Adventisten weltweit lesen. Es ist die Generalkonferenz, also die Versammlung unserer Kirchengemeinde weltweit, der Abschlusssabbat heute. Und dieser Bibeltext wird auch dort gelesen werden. Nach San Antonio sind 7 Stunden Zeitunterschied. Das heißt, wenn man rechnet, dass dort um 10 Uhr der Gottesdienst beginnt, ist es also 17 Uhr unserer Zeit, wo dieser Bibeltext auch gelesen wird. Das ist der Abschluss der Reihe Erneuert durch sein Wort, wo bis zu dieser Generalkonferenz ja das Angebot war, dass Adventisten weltweit jeden Tag ein Kapitel aus der Bibel lesen. Bis eben zur Generalkonferenz und jetzt ist der Abschluss davon. Und ich denke, es verbindet doch zu wissen, dass dieser Bibeltext Offenbarung 22 heute für viele Adventisten eine Bedeutung hat. Ja, die Generalkonferenz in den USA hat heute den Abschlusssabbat. Traditionell wird der neu gewählte Generalkonferenzpräsident heute die Predigt halten, also Ted Wilson, der wiedergewählt worden ist. Und es ist schon beeindruckend, das zu sehen, wenn man schon mal dabei sein konnte. Es waren, glaube ich, 2.500 Delegierte, 300 Stände in der Ausstellungshalle, wo also alle möglichen adventistischen Institutionen sich gezeigt haben. Von Deutschland war auch die Stimme der Hoffnung da. In den ein oder anderen Beiträgen, die man auf dem Hope Channel gesehen hat, konnte man auch bekannte Gesichter sehen von uns. Was mich aber beeindruckt hat diesmal, war wirklich die Transparenz. Auf dem Hope Channel Fernsehsender der USA konnte man auf dem kircheneigenen Kanal die Geschäftssitzungen mit anschauen. Weiß nicht, ob jemand von euch die Möglichkeit genutzt hat, mal in das ein oder andere hineinzuschauen. Für viele war besonders interessant natürlich der Mittwoch, wo es um das Thema ging, ob jede Division selber die Freiheit hat, beim Thema Ordination von Frauen zum weltweiten Predigtdienst eigene Entscheidungen zu treffen. Und ich fand es schon sehr interessant, dass die gesamte Diskussion eben für jeden via Livestream im Internet anzuschauen war. Also sehr große Transparenz. Jeder konnte teilhaben, konnte die Sachen mit anschauen, konnte der Diskussion folgen, auch wenn man kein Delegierter war. Und ich denke, das ist schon beeindruckend, diese Offenheit einfach zu sehen. Ich weiß nicht, wer die Diskussion angeschaut hat. Die Diskussion an sich war aus meiner Sicht schon nicht so ganz leicht zu verdauen. Warum? Weil man gemerkt hat, dass es wirklich zwei Lager gab. Und die meisten Wortbeiträge so waren, dass die Leute für sich vorher schon genau formuliert haben, was ihre Meinung war und auch formuliert haben, wie sie hoffen, dass die anderen abstimmen werden. Es waren verschiedene Punkte, wo es ja vielleicht schon so Art Wahlkampfreden waren. Trotzdem fand ich die Art und Weise des Umgangs auch sehr gut. Es wurde immer wieder darauf hingewiesen, Respekt zu haben für die Meinung anderer. Das heißt, es wurde immer wieder darauf hingewiesen, nicht zu applaudieren oder sonstige Zustimmung oder Ablehnung von Redebeiträgen zu signalisieren, sondern einfach die Freiheit zu haben, die Wortbeiträge stehen zu lassen. Und es waren auch immer wieder Zeiten, wo gebetet wurde. Immer wieder, wo man Pause gemacht hat, wo man gesagt hat, wir nehmen uns jetzt die Zeit wieder zum Beten, dass Gott uns führt. Und es wurde auch, was ich auch sehr beeindruckend fand, darum gebeten von Delegierten, dass wenn die Abstimmung dann vorbei ist, wenn das Ergebnis verkündigt wird, dass kein Beifall ist, kein Jubel derer, die dann sozusagen gewonnen haben. Sondern, dass man auch hier in Stille das Gebet sucht und darum bittet, dass Gott die Gemeinde weiterführt. Die Schwierigkeit bei diesem Thema war eben, dass es ja schon einige Jahre auf der Agenda stand, immer wieder bei Generalkonferenzen angesprochen wurde und dass man jetzt sozusagen eine endgültige Entscheidung gesucht hat. Und dass eben auch das Ziel eben war, zu einer gemeinsamen Meinung als weltweite Kirche zu finden. Es gab Studienkommissionen, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, jede Division hat eine Studienkommission gebildet, wo das Thema biblisch untersucht worden ist, auch aus den Schriften der Adventgeschichte heraus. Auch die Generalkonferenz selber hat eine Studienkommission eingesetzt, wo viele Fachleute, Laienglieder sich engagieren konnten. Das Problem war, dass all dieses Studium nicht zu einer gemeinsamen Meinung geführt hat, in diesem Punkt. Es ist interessant, es war so ähnlich wie ein Lehrer in Andrews hat vor einigen Jahren in seinem Unterricht in Adventgeschichte diesen Versuch gemacht. Und er hat eben seinen Studenten, die in der Klasse waren, und Andrews University in den USA, wer schon mal da war, weiß, dass es ein sehr großes Spektrum an Studenten aus verschiedenen Ländern gibt, aus verschiedenen Kulturen auch. Und er hat die Leute vorher gefragt, was ihre Meinung zum Thema Ordination von Frauen zum weltweiten Predigtdienst ist. Und er hat ihnen dann eben verschiedene Bibeltexte, Schriften von Ellen White, zum persönlichen Studium eben gegeben. Und er hat ihnen den Auftrag gegeben, für sich dieses Thema zu studieren und am Ende des Jahres ein Paper darüber zu schreiben, was ihre Meinung ist. Das heißt, es schriftlich niederzulegen. Interessant war, dass im Laufe dieses Schuljahres keiner der Studenten seine Meinung geändert hat. Sondern alle Studenten hatten am Ende des Jahres durch das Studium der Bibel und der Schriften Ellen Whites ihre Meinung bestätigt gefunden. Alle waren sich also in ihrem Punkt noch sicherer als vorher. Und genau das Gleiche war auch mit den Studienkommissionen von der Generalkonferenz. Und so konnte praktisch am Mittwoch in der Diskussion, weil es praktisch von Anfang an auch verschiedene Stellungnahmen gab, konnte man damit rechnen, dass in der Diskussion keine gemeinsame Lösung gefunden wird. Und so war die Abstimmung letztlich auch eine Mehrheitsabstimmung, wo sich eine Seite durchgesetzt hat. Am Ende wurde mit 58,4% der Stimmen, also ungefähr 1400 zu 900, dieser Antrag, dass die Divisionen selbstständig entscheiden können, ob Frauen zum weltweiten Predigtdienst ordiniert werden, abgelehnt. Das bedeutet nicht, dass die Einsegnung zur Gemeindeleiterin davon jetzt unmöglich gemacht wird, sondern es war eben nur die Frage, wie ist es mit dem Dienst der als weltweite Predigerin. Ist aber nicht mein Thema, darauf jetzt einzugehen. Sondern die Frage, die Schwierigkeit, die ich auch bei der Diskussion gespürt habe, und wenn jemand von euch das im Internet angeschaut hat, ging es euch vielleicht ähnlich, war eben zu sehen, wie eine Gemeinde immer wieder betet, wie der Aufruf da ist, miteinander zu studieren, und wo trotz langem Studium Diese Abstimmung wurde ja vorbereitet, schon bei der letzten Generalkonferenz wurde es eingesetzt, dass es nicht dazu geführt hat, dass eine gemeinsame Meinung gefunden wurde. Und das ist das Thema, worüber ich ein bisschen nachdenken möchte mit euch. Mich persönlich erinnerte es so ein bisschen an eine andere Generalkonferenz von 1888, die in unserer Geschichte ja auch sehr wichtig ist. Und ich möchte ganz kurz die Geschichte dieser Generalkonferenz noch mal ein bisschen wiederholen. Den meisten von euch ist es vielleicht bekannt, aber ich möchte ein paar Aspekte noch mal hier sagen, weil es, denke ich, für uns heute eine wichtige Schlussfolgerungen bringt, denke ich. 1888 gab es auch zwei Streitfragen. Zwei Streitfragen, man könnte sagen, die so ähnlich waren wie die Ordinationsfrage heute, wo schon lange vorher im Vorfeld Bücher geschrieben worden sind. Der eine hat für diese Sicht Bücher geschrieben, der andere hat ein Entgegnungsbuch geschrieben. Also schon vor dieser Generalkonferenz waren diese beiden Themen ein bisschen aufgeheizt. Wenn wir heute drüber nachdenken, was es für Themen waren, dann glaube ich nicht, dass diese Themen bei uns jetzt zu großen Diskussionen führen würden. Das eine Thema war das Gesetz im Galaterbrief. Da ging es also darum, wenn Paulus sagt, das Gesetz, schreibt er im Galaterbrief, war nur unser Zuchtmeister auf Jesus hin. Aber durch Jesus stehen wir nicht mehr unter dem Gesetz. Dann war die große Diskussion, meint er damit die 10 Gebote, also auch den Sabbat, oder meint er damit nur das Zeremonialgesetz, also die Opfergesetze? Und die damals gängige adventistische Sichtweise war, dass Paulus hier nur das Zeremonialgesetz meint, also nur die Opfergesetze. Das heißt, nur die Opfergesetze hatten den Sinn, auf Jesus hinzuweisen, und mit Jesu kommen sind sie eben nicht mehr gültig. Und dann gab es aber die sogenannte neue Sichtweise, wo zwei jüngere Prediger, nämlich Wegener und Jones, gelehrt haben, an der Schule, wo sie waren, auch geschrieben haben in Zeitschriften, dass es ihrer Meinung nach auch die 10 Gebote betrifft. Also, dass auch das Moralgesetz der Bibel die Aufgabe hat, uns auf Jesus hinzuweisen. Und wir aber durch die Erlösung, die Jesus für uns vollbracht hat, nicht mehr unter dem Gesetz sind als Sklaven. Es hat natürlich noch Bedeutung für uns, aber es hat eine andere Aufgabe als vorher. Nun, warum war dieser Punkt so umstritten? Der Hintergrund war, dass die Seite, die bisherige Sicht vertreten hat, gesagt hat, wenn wir das hier ändern, und es waren damals Butler, der GK-Präsident, Uriah Smith zum Beispiel, der Verlagsleiter, die haben gesagt, wenn im Galaterbrief wirklich die 10 Gebote gemeint wären, dann haben wir als Adventisten keine Bedeutung mehr. Dann hat der Sabbat keine Bedeutung mehr. Wenn wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, dann ist es egal, welchen Tag wir feiern. Und so haben sie gesagt, wenn dieser Punkt sich wirklich durchsetzt, dann graben wir uns als Adventisten den Boden weg und wir können alles vergessen. Es wird dazu führen, dass wir als Adventgemeinde uns auflösen. Jones und Wegener haben aber argumentiert und haben gesagt, was wir brauchen, ist wirklich die Frage, was in der Bibel steht und was die Bibel meint. Wenn Paulus wirklich, und das haben sie eben versucht nachzuweisen, auch die 10 Gebote hier meint, dann machen wir uns erst recht unglaubwürdig als Adventgemeinde, wenn wir weiterhin eine falsche Sichtweise halten. Wenn wir also weiterhin das sagen, was nicht stimmt, biblisch, nur um unsere eigene Position zu stärken, dann machen wir uns unglaubwürdig und dann werden wir erst recht unsere Bedeutung verlieren, weil wir eben nicht mehr Volk des Buches sind, weil wir uns nicht mehr an dem richten, was die Bibel schreibt. Der zweite Streitpunkt noch kurz war Daniel 7, die 10 Hörner, welche Völker damals gemeint sind. Es gab also eine bisherige Auslegung, auch Uriah Smith hatte ja das Buch geschrieben über Daniel. Und Jones und Wegener haben auch hier gesagt, naja, das passt mit den 10 Völkern nicht so ganz. Da muss ein oder zwei Änderungen gemacht werden. Und auch hier meinte unsere bisherige Leitung, naja, wenn wir hier zugeben, wir haben einen Fehler gemacht, dann machen wir uns völlig unglaubwürdig. dann werden die Leute sagen, naja, wenn die Völker da nicht gestimmt haben, dann stimmt alles andere auch nicht. Das heißt, wir dürfen nach außen diese Schwäche nicht zeigen. Und Jones und Wegener haben gesagt, wenn wir falsch lagen, dann ist es unsere Pflicht, es zu korrigieren, weil sonst sind wir nicht mehr das Volk des Buches. Für uns ist es heute vielleicht nicht so ganz nachzuvollziehen. Aber damals war es eine Frage, wo Rechtgläubigkeit entschieden worden ist. Also auf der Generalkonferenz ging man dann zu Leuten hin und fragte, bist du ein Heruler oder, also was meinst du, wer die 10 Hörner sind? Und je nachdem, wie die Antwort kam, hat man damit beurteilt, okay, stehst du richtig oder stehst du falsch? In der eigenen Sichtweise. Wenn es mit der eigenen Sichtweise übereingestimmt hat, dann war es okay, wenn nicht, dann war es falsch. Interessant ist, dass es deswegen eben schon vor der Generalkonferenz wirklich diese aufgeheizte Stimmung gab. Es wurden Bücher geschrieben für diese Seite, dann kamen Gegenargumente und in all diesen Fragen eben wurde immer gesagt, die Zukunft der Gemeinde steht auf dem Spiel. Wenn wir uns hier so entscheiden, dann wäre das verheerend. Interessant ist in diesem Zusammenhang damals, wie Ellen White sich verhalten hat. Denn Ellen White hat innerlich zu beiden Fragen keine Stellung genommen. Sie hat an Jones einen Brief geschrieben, aber dieser Brief ist verloren gegangen. Das heißt, auch damals wusste keiner so richtig, und auch Ellen White wusste es nicht mehr, was sie dort geschrieben hat. Aber das Größte, wo sie Stellung genommen hat, war nicht der Inhalt, sondern sie hat auf das wie man miteinander umgeht, da hat sie sehr stark Stellung genommen. Und sie hat Jones und Wegener zurechtgewiesen und hat ihnen gesagt, dass es nicht gut war, diese Diskussion in die Öffentlichkeit zu bringen. Weil wenn wir nach außen nicht geschlossen sind, dann sagte sie, werden Menschen ins Zweifeln kommen. Und es war nicht gut von Jones und Wegener, so in die Öffentlichkeit zu gehen und ihre Ideen so reinzubringen, dass es diese Diskussion ausgelöst hat. Auf der anderen Seite hat sie aber auch Butler und Smith und die anderen zurechtgewiesen und hat ihnen gesagt, Leute, ihr müsst abrüsten. Das sind keine Fragen, wo es um richtig oder also um Rechtgläubigkeit oder nicht geht. Es sind keine Fragen, die entscheiden, ob jemand wirklich Adventist ist oder nicht, sondern es sind Randfragen. Es sind Randfragen, die nicht so von Bedeutung sind. Und sie hat dann gesagt, was wir in diesen Fragen brauchen, ist wirklich, dass wir zusammenkommen, um Gottes Führung beten und wirklich aufeinander hören. Wir müssen es studieren, wir müssen die Punkte in der Bibel nachschauen, was stimmt. Und dann müssen wir darum beten, dass Gott uns zu einer gemeinsamen Entscheidung führt. Das war immer wieder ihr Aufruf vor der Generalkonferenz. Dann ging die Generalkonferenz damals los und man kann heute an den Briefen, die Ellen White geschrieben hat, an ihren Mitschriften sehr deutlich sehen, wie es sich entwickelt hat. Jones und Wegener haben nicht nur diese beiden Punkte gehabt, sondern sie hatten auch die Andachten. Und Jones hat in seinen Andachten die Gerechtigkeit aus Glauben in den Mittelpunkt gestellt. Das heißt, was es für uns bedeutet, wie wir leben können, wie wir nach Gottes Willen verändert werden, wie unsere Schuld vergeben wird, dass Jesus unsere Hoffnung ist und dass wir Jesus brauchen. Er hat also sehr stark auf dieser Konferenz Jesus in den Mittelpunkt gestellt. Das Problem war, dass durch die aufgeheizte Stimmung Jones und Wegener nicht ernst genommen worden sind, sondern dass viele drin saßen mit einem Gefühl, man könnte sagen, des geistlichen Hochmuts, wo sie gesagt haben, egal was Jones und Wegener hier sagen, es kann nicht stimmen, weil sie zum Thema Gesetz und Galaterbrief Einstellungen haben, die uns als Adventgemeinde gefährlich sind, sind sie nicht von Gott gesandt. Sie müssen von der Gegenseite geführt sein. Und so gab es immer wieder Punkte, wo Leute sich getroffen haben, wo sie über Jones und Wegener hergezogen sind, über ihre Meinung, wo sie das verächtlich gemacht haben. Ellen White hat immer wieder öffentlich in der Generalkonferenz Stellung genommen. Und sie hat gesagt, was wir wirklich brauchen, als Gottes Volk in all diesen Fragen ist, dass Gott uns führt, dass Gott uns nahe kommt, dass er unsere Herzen erreicht. Damals war von dem religiösen Umfeld, war in den USA gerade ein starker Gesetzesversuch, wirklich den Sonntag als den Tag einzusetzen. Und in dieser Frage war unsere Gemeinde eben auch gefordert, öffentlich Stellung zu beziehen. Und Ellen White sagte, dass es für uns eine wichtige Zeit ist, dass Gott seinen Geist in besonderer Weise ausgießen möchte, dass das, was die Bibel zum Thema Spätregen schreibt, dass Gott sein Volk vorbereiten möchte, dass es soweit sein kann. Und dass aber das Misstrauen untereinander, das da ist, verhindert, dass Gott das tun kann. Sie hat in manchen Visionen damals gezeigt bekommen, wie eben Geschwister übereinander geredet haben. Sie hat gezeigt bekommen, wie bei den Treffen der Prediger über Jones und Wegener geredet worden ist. Sie hat gesehen, wie Leute sich abfällig über sie geäußert haben. Und wie sie die Botschaft der Gerechtigkeit aus Glauben, das Wichtige, dass sie Jesus dargestellt haben, dass es wichtig ist, dass wir auf Jesus schauen, dass wir uns mit Jesus beschäftigen, dass sie diese Botschaft lächerlich gemacht haben. Und Ellen White hat immer wieder aufgerufen, hat hier zu Buße aufgerufen und gesagt, wenn wir das nicht ändern, wenn wir diese Einstellung nicht ändern, so übereinander zu reden, so abfällig übereinander zu reden, dann kann Gott seinen Geist nicht geben. Und das war letztlich auch das, was 1888 passiert ist. In all den Fragen, Gesetz im Galaterbrief, Daniel 7, kam es nicht wirklich zu einer Einigung. Immer wieder sind durch verschiedene Sachen, wer sich auskennt, Geschäftsordnungsanträge gab es auch damals schon, durch Geschäftsordnungsanträge versucht worden, eigene Meinungen durchzusetzen, politische Spiele zu machen, zu schauen, dass man eine Abstimmung sofort durchsetzt. Und Ellen White hat immer wieder gesagt, nein, wir sind noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit, in dieser Sache abzustimmen, weil wir haben noch nicht die Führung Gottes erlebt, dass wir hier zu einer gemeinsamen Meinung gekommen sind. Und wenn ich jetzt an die Generalkonferenz denke, dann gibt es schon Dinge, die mich da zum Nachdenken gebracht haben. Weil auch hier vorher von beiden Seiten die Frage ähnlich hochgespielt worden ist. Die eine Seite hat gesagt, wenn wir Frauen ordinieren, dann werden als nächstes auch das und das und das und dann wird die Adventgemeinde in den Bach runtergehen. Dann sind wir überhaupt nicht mehr bibeltreu und dann kann man alles vergessen. Und die andere Seite hat gesagt, wenn wir das nicht so machen, dann ist die Adventgemeinde nicht mehr aktuell, dann können wir die Menschen in unserer Umgebung nicht mehr erreichen und dann müssen wir alles vergessen. Das heißt, ein Stück weit haben mich manche Äußerungen daran erinnert, wie der Krieg praktisch vorher hochgefahren wurde, wie verbal die andere Meinung attackiert worden ist und gesagt wurde, wer diese Meinung hat, der hat die Bibel nicht mehr als Grundlage. Oder wer diese Meinung hat, der ist ewig gestrig und mit dem kann man in der heutigen Zeit nichts anfangen. Ist es für uns heute von Bedeutung? Generalkonferenz ist weit weg. USA ist weit weg. Wie geht es uns heute, die wir da sitzen? Wie gehen wir miteinander um? Gibt es Punkte, die uns trennen? Wir sind hier 4 Gemeinden im Bezirk und ich glaube, ich erzähle keine Geheimnisse, wenn ich sage, dass auch da das Miteinander manchmal schwierig ist. Wie geht es uns? Wie reden wir übereinander? Interessant ist eben, fand ich, was damals Ellen White gesagt hat, dass sie sagte, wenn Kritiksucht da ist, wenn wir zuerst beim anderen die Fehler sehen, wenn Lästern übereinander da ist, wenn Stolz da ist, nicht die Bereitschaft, den anderen auf gleicher Augenhöhe zu begegnen, wenn man über den anderen richtet, hat sie damals gesagt, dass dann der Heilige Geist nicht wirken kann. Dass der Heilige Geist uns nicht erwecken kann, dass seine Kraft in unserem Leben, in unserer Gemeinde nicht sichtbar werden kann. Ich möchte ein paar Bibeltexte mit euch anschauen. Mit der Frage eben, was sie uns heute zu sagen haben. Ich möchte anfangen mit 1. Johannes 4, die Verse 19 bis 21. 1. Johannes 4, die Verse 19 bis 21. Da schreibt Johannes: Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Ist das ein Wort von Johannes, das für uns heute gilt? Ist das ein Wort von Johannes, das für uns als Gemeinden in diesem Bezirk, die wir heute Morgen zusammen sind, gilt? Es ist so leicht, Dinge zu sehen, die anders sind, als man es selbst gewohnt ist. Und darüber sich in einer bestimmten Art und Weise zu äußern. Was bedeutet Liebe? Wie würde unser Umgang hier miteinander sein, wenn wir wirklich Liebe füreinander haben? Wenn diese Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten wirklich unsere Herzen bestimmt. Ich lade euch ein, Jesaja 58 aufzuschlagen. Jesaja 58. Jesaja 58, ein sehr bekanntes Kapitel eigentlich, weil es ums Thema Fasten geht. Fasten zu Gottes Ehre, Fasten, um den Willen Gottes zu erkennen. Es ist für uns als Adventgemeinde auch ein sehr wichtiges Thema, weil die Verse 13 und 14 sich mit dem Sabbat beschäftigen und mit der Bedeutung des Sabbats für uns. Und die Verheißung, was das Halten des Sabbats, des Ruhetages Gottes, für einen Segen mit sich bringt. Ich möchte den Vers 4 mit euch lesen, Jesaja 58, Vers 4. Da steht: Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Ich glaube, für Fasten kann man hier jedes religiöse Handeln einsetzen. Es geht hier nicht nur ums Fasten, aber das Prinzip ist, dass Jesaja hier sagt, wenn wir etwas für Gott tun, ob es Fasten ist, ob es, könnt ihr vielleicht auch sagen, Sabbat halten, Zehnten zahlen, Gaben geben, was wir auch immer für Gott tun, es findet bei Gott kein Anklang, steht hier beim Volk. Denn es steht, ihr hadert und zankt und schlagt mit gottloser Faust rein. Das Wort für hadern hier bedeutet so viel wie anklagen. Man könnte auch lästern sagen. Schlecht über andere reden. Das ist der Zusammenhang, der hier in diesem Bibeltext rauskommt, wenn man sieht, wo dieses Wort sonst noch gemeint wird. Kann es auch heute noch gelten, dass da, wo wir andere beschuldigen, dass auch da das, was wir für Gott tun, wenig zu sagen hat? Dass Zank auch heute in unserer Mitte Gottes Kraft hindern kann? Jakobus 4, Vers 16 möchte ich noch mit euch aufschlagen. Jakobus 4, Vers 16. Auch in Jakobus, ja, ganz interessant, vom Zusammenhang der Zeit halber möchte ich jetzt nicht das Kapitel 3 mit euch lesen, wo es um die Zunge geht. Darum, wie wir über andere reden. Interessant ist, zu welchem Schluss er dann kommt, Jakobus 4 und dort Vers 16. Beziehungsweise Jakobus 5, Vers 16 muss es sein. Jakobus 5, Vers 16, wo Jakobus dann schreibt, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Kann es sein, dass es auch für uns heute ein wichtiger Punkt ist? Kann es sein, dass vielleicht auch bei der Generalkonferenz Dinge anders gelaufen wären, wenn Leute aufeinander zugekommen wären, gesagt hätten, es tut mir leid, dass ich dich für deine Meinung so niedergemacht habe? Kann es sein, dass heute im Miteinander unserer Gemeinden auch Worte des Bekenntnisses, Worte der Bitte um Vergebung, auch das Miteinander verändern können? Ich möchte noch 2. Petrus 1 als letzten Text mit euch anschauen. 2. Petrus 1, die Verse 3 bis 9. Da steht, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird's euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Auch Petrus nimmt hier den Zusammenhang im Wachsen in der Gnade und Erkenntnis Jesu Christi mit der Liebe zu den Brüdern und zu anderen Christen in Zusammenhang. Und dann sagt er, wenn ihr dies nicht habt, die Liebe, dann ist es schwierig. Vielleicht kann uns der Friede der Natur, der ruhige See, der Sonnenschein, der laue Wind in der Natur, die wir hier erleben können, uns auch helfen, dass wir hier Gottes Wirken merken. Dass wir merken, dass wir näher zueinander rücken. Sind wir auch selber aufgefordert? Ich habe heute eine Herausforderung von euch. Ich habe eine Herausforderung für jeden von euch. Ich habe eine Herausforderung, dass ihr im Laufe des Tages oder auch wenn ihr heimfahrt, einmal bewusst auf euch selber achtet, um zu sehen, wo stehen wir. Und die Herausforderung für euch ist, dass ihr an diesem Sabbat hier und auch wenn ihr heimfahrt und vielleicht auch in der kommenden Woche kein negatives Wort verliert über irgendetwas, was hier an diesem Waldgottesdienst war. Versucht einmal ganz bewusst nur über positive Dinge zu reden. Nur über das, was euch angesprochen hat. Nur über das, was euch ermutigt hat. Und vielleicht kann die Frage, wie leicht euch das fällt, auch ein Hinweis darauf sein, wo man selber steht. Was tun wir normalerweise, wenn wir nach einem Treffen gehen? Worüber denken wir normalerweise nach? Über die Dinge, die schwierig waren? Was Paulus sagt, ist, was ein Lob verdient, was gut ist. Darüber denket nach. Und diese Herausforderung möchte ich euch heute mitgeben. ganz bewusst darüber nachzudenken. Vielleicht auch bei Geschwistern aus anderen Gemeinden, die ihr wenig seht. Was verdient ein Lob? Was ist gut? Was hat euch aufgebaut? Und ich wünsche uns, dass wir das erleben, wie Petrus hier schreibt, dass Gott uns alles gegeben hat, was nötig ist für uns. Dass seine Verheißungen, seine Versprechungen uns zu führen, da sind. Ich denke, die meisten, die heute hier sind, können von Herausforderungen und Schwierigkeiten reden. Von schwierigen Situationen, die sie durchmachen. Von Leid, das sie erleben. Von der Frage, wo Gott ist. Warum Gott sich nicht mehr zeigt. Und ich wünsche uns, dass dieser Sabbat uns hilft, dass wir näher zueinander kommen und dadurch auch Gottes Liebe viel stärker erfahren. Denn ich glaube, wir brauchen einander. Amen.